Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Es gibt eine ganz neue Bibelübersetzung in klarer Sprache und mit Sätzen, die in der Regel nicht länger sind als 16 Wörter. Diese Basisbibel soll vor allem für junge Leser verständlich sein. Das ist gleich ein Thema in dieser Sendung. Außerdem heute bei Tag für Tag, wer einsam stirbt, ohne Angehörige und ohne Vermögen, der soll trotzdem eine würdevolle Bestattung bekommen. Das haben sich christliche Initiativen in einigen Städten und Kommunen zum Ziel gesetzt. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Bibel wird auch als das Buch der Bücher bezeichnet. Kein anderes Buch auf der Welt wurde bisher so häufig gedruckt, keines in so viele Sprachen übersetzt, nämlich fast 700. Nun ist es nicht so, als gäbe es einen Mangel an Bibelvariationen. Der deutschsprachige Buchhandel bietet neben Lutherbibel und Einheitsübersetzung zum Beispiel Kinderbibeln und Gute-Nachricht-Bibeln, Geschenkbibeln und Bibelcomics, Bibelkalender und 5-Minuten-Bibelbücher. Jetzt kommt noch eine neue Ausgabe hinzu, die Deutsche Bibelgesellschaft nach mehr als 17-jähriger Arbeit daran erstmals vollständig mit Altem und Neuem Testament herausgebracht hat. Die Basisbibel in zeitgemäßem Deutsch, wie es heißt. Sie soll auch verständlich sein für junge Leser, die eher an kurze Internettexte gewöhnt sind. Wie sich das liest, berichtet Kirsten Dietrich.
Am Anfang stand ein Hilferuf. Hilfe, kein Jugendlicher versteht mehr die Bibelübersetzungen, die wir so haben, auch nicht unseren Luther, auf den wir so stolz sind. So die Antwort auf die Frage, was wohl junge Menschen an der Bibel interessieren könnte, sagt Christoph Rösel, Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft.
Also man war nicht auf der Suche nach einem neuen Großprojekt, aber dann hat man das ernst genommen, ein Konzept entwickelt und mit der Basisbibel begonnen.
Das war im Jahr 2002. 2003 begann die Arbeit an einer neuen Übersetzung. Zuerst die Evangelien, dann der Rest des Neuen Testaments, dann die Psalmen. Jetzt ist die Gesamtausgabe der Basisbibel fertig. Die Bibelübersetzung für das 21. Jahrhundert, heißt es selbstbewusst von Verlagsseite.
Eben für die Menschen, die auch heute vielleicht nicht aus der biblischen Tradition oder aus der christlichen Tradition herkommen und von daher Bibeltexte nochmal neu entdecken wollen.
Übersetzen heißt immer, einen vorgegebenen Text neu schöpfen. In der eigenen Sprache verständlich machen, was in einer anderen Sprach- und Geisteswelt gedacht wurde. Das Nachdenken über Sprache ist mindestens so wichtig wie das Nachdenken über die Inhalte, die da transportiert und zugänglich gemacht werden sollen. Und deswegen ist ein Riesenprojekt wie die Basisbibel mit ihren fast 3000 Seiten in der großformatigen Version für zu Hause auch eine Bestandsaufnahme über den Zustand der deutschen Sprache. Auch das teilt sie mit dem 500 Jahre alten Vorläufer aus der Hand Martin Luthers.
Es gibt mittlerweile große Teile unserer Gesellschaft, unserer Bevölkerung, die es fast nur noch gewöhnt sind, in kurzen Nachrichten, in kurzen Sätzen zu lesen, zu denken, zu schreiben, zu arbeiten. Das hat einfach sehr massiv zugenommen.
Tina Arnold ist Pfarrerin. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Ausbildung für die kirchliche Jugendarbeit. Sie ist seit Anfang des Projekts eine der Übersetzerinnen der Basisbibel.
Ich glaube halt auch nicht, dass es da Sinn macht, jetzt Erziehungsarbeit leisten zu wollen. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz, sondern wir müssen es jetzt einfach mal so hinnehmen, wie es ist. Also wir müssen den Leuten aufs Smartphone schauen.
Und damit eben aufs Maul, wie Luther das als Maxime für eine gelungene Übersetzung ausgab. Sprache, die sich heute im Alltag bewährt, formt sich unter digitalen Bedingungen. Eine Herausforderung fürs Verstehen, aber andererseits, damit kämpfte die biblische Überlieferung ja von Anfang an. Verstehst du auch, was du liest? Fragt Philippus in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments einen Hofbeamten aus Äthiopien. Der kämpfte sich gerade durch eine Abschrift des Prophetenbuches Jesaja. In der Basisbibel klingt das so.
Philippus fragte, verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Eunuch sagte, wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft?
Klare, kurze Sätze, ein Absatz nach jedem Satz, egal wie kurz, Anführungszeichen bei jeder wörtlichen Rede und nicht nur bei direkten Zitaten anderer Bibelstellen. Und die Wörter Philippus und Eunuch sind blau gedruckt und verweisen auf Anmerkungen am Seitenrand, die Philippus als einen der ersten Mitarbeiter der entstehenden Gemeinde erklären und einen Eunuchen als zeugungsunfähig gemachten hohen Hofbeamten. In der Online-Ausgabe sind diese Wörter natürlich einfach verlinkt auf einen ausführlichen Apparat aus Worterklärungen, Anmerkungen, Namensverweisen und Karten. Kurze Sätze und komplexe Begriffe leicht erreichbar erklären, das sind die Hauptprinzipien dieser Übersetzung, sagt Christoph Rösel von der Deutschen Bibelgesellschaft.
Kurze Sätze, kein Satz länger als 16 Wörter, Ausnahmen bestätigen die Regel, maximal ein Nebensatz. Und dann eben auch die lineare Informationsvermittlung.
Um gleich ein mögliches Missverständnis auszuräumen. Sogenannte leichte Sprache ist das nicht. Die ist noch klarer und auch reduzierter im Ausdruck. Ein Projekt des katholischen Bibelwerks überträgt gerade nach und nach Evangelientexte in leichte Sprache. Bei der Basisbibel ist nur die kurze Textstruktur vorgegeben, nicht die sprachlichen Möglichkeiten.
Nach knapp 60 Zeichen musste also schon irgendein Sinn dastehen. Und dann kommt die nächste Sinnzeile und im Idealfall ergeben 2 bis 3 Sinnzeilen dann einen vollständigen Satz.
Deswegen könne man die Basisbibel auch so gut vorlesen, sagt Übersetzerin Tina Arnold. Viele biblische Texte, vor allem Erzählungen, seien sowieso nach diesem Prinzip angelegt. Schwieriger sei es bei Gesetzestexten mit ihrer fallbezogenen Argumentation und bei Paulus.
Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben.
Übersetzt die neueste Ausgabe der Lutherbibel im 3. Kapitel des Römerbriefs. Noch knapper macht es die katholische Einheitsübersetzung.
Die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Jesus Christus, offenbart für alle, die glauben.
In der Basisbibel klingt dieser Vers so.
Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen.
Das geht eigentlich sehr gut, weil wir eben an ganz vielen Stellen das nicht getan haben, dass wir wie andere kommunikative Übersetzungen also nicht versucht haben, Dinge zu umschreiben, sondern schon eben die ursprünglichen Begriffe zu lassen, damit wir eben so kurz und klar bleiben können.
Mit kommunikativen Übersetzungen meint Tina Arnold Projekte, die vor allem auf Verständlichkeit für die jeweilige Leserschaft zielen. Übersetzungen wie die Gute-Nachricht-Bibel arbeiten seit Ende der 1960er Jahre daran, biblische Texte zugänglicher zu machen. Vor allem dadurch, dass sie komplizierte Begriffe vermeiden oder umschreiben. Um beim Beispiel zu bleiben, der Vers aus Römer 3 klingt in der Gute-Nachricht-Bibel so.
Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen.
Statt Gerechtigkeit also Gottes rettende Treue. Die Basisbibel bleibt dagegen im Text beim ursprünglichen Begriff und erklärt ihn kurz am Seitenrand. Kurz, klar, keine länglichen Umschreibungen. Das funktioniert erstaunlich oft, erstaunlich gut und manchmal gar nicht.
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.
So heißt der Anfang des Johannesevangeliums nach Luther. Poetisch, schwer verständlich, aber über Jahrhunderte auch anregend fürs theologische und philosophische Nachdenken. Die Basisbibel streicht die flirrende Offenheit, löst per Anmerkung quasi das Rätsel. Jesus Christus ist das Wort.
Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott und er, das Wort, war Gott in allem gleich.
Eine Übersetzung, die möglichst alle Hürden für das Verstehen ausschaltet, hat einen Preis. Sie muss sich festlegen auf eine Deutung des Ursprungstextes.
Es ist eine einfache Übersetzung, aber eben nicht vereinfachend, weil wir ja diese schwierigen Begriffe und auch die großen theologischen Konzepte versuchen gerade nicht zu vereinfachen.
Für die Bildsprache, die sich in den Jahrhunderten seit Luther etabliert hat, gilt in der Basisbibel ausdrücklich kein Bestandsschutz. Die Luther-Revision von 2016 und auch die neue katholische Einheitsübersetzung aus dem gleichen Jahr gingen eher den Weg zurück ins Archaische. Auf das, also damit, der vertraute Klang nach Bibel und Luther zurückkehre. Egal, wie verständlich das noch ist. Die Basisbibel mottet aus, beim Satzbau ebenso wie bei Wortfeldern.
Die Frage beim Übersetzen war immer, wenn das jemand liest, welche Bilder entstehen bei ihm und helfen ihm diese Bilder wirklich gut zu verstehen oder kriegt er vielleicht ein falsches Bild und dadurch auch eine falsche Interpretation dessen, was hier geschieht.
Ein prägnantes Beispiel: die Mägde und Knechte, mit denen Luther das Konzept von Sklave und Sklavin in sein bäuerlich vertrautes Umfeld übersetzte. Vor 15 Jahren, 2006, wurde die Bibel in gerechter Sprache veröffentlicht. Eine Übersetzung, die die alten Texte ausdrücklich unter dem Blickwinkel der Gerechtigkeit übersetzte und deswegen gesellschaftliche Machtverhältnisse und Geschlechterrollen hinterfragte. Den einen eine Offenbarung, den anderen ein Graus.
Wo Luther von den Knechten und Mägden schreibt, ja, wir haben in der Bibel in gerechter Sprache bewusst gesagt, wir schreiben von Sklavinnen und Sklaven, nämlich schlicht, weil heutigen Lesenden das, was an Härte mit der Bezeichnung Knecht und Magd verbunden war, noch zu Luthers Zeiten, so überhaupt nicht mehr präsent ist.
Sagt die Pfarrerin und Alttestamentlerin Kerstin Schiffner, eine der Übersetzerinnen der Bibel in gerechter Sprache. Die Basisbibel, 15 Jahre jünger, versucht ebenfalls, Übersetzungen zu vermeiden, die heute auf falsche Spuren führen könnten, also zum Beispiel eine Bullabü-Knechtsromantik. Aber zum Prinzip möchte Tina Arnold eine Herrschaftskritik nicht machen. Nun stellt sich die Frage, wie eigentlich bei jeder Übersetzung, darf man das? Wie gebunden ist eine Übersetzung an die Worte des Urtextes, vielleicht sogar eines heiligen Textes? Es ist kompliziert, sagt Altbischof Christoph Kähler, der die Neuausgabe der Luther-Übersetzung von 2016 verantwortet hat.
Wenn man Wahrheit als 1:1 Richtigkeit definiert, dann kann keine Übersetzung wahr sein. Es bleibt ein Nachschöpfen, ein schöpferischer Prozess, bei dem hoffentlich viel Geist dabei ist, aber man kann das nicht garantieren und es gibt keine Regel, die es in irgendeiner Weise sichern kann.
Die Sehnsucht nach Eindeutigkeit aber bleibt. Vielleicht ist es deshalb kein Zufall, dass ausgerechnet in den letzten Jahren so viele Übersetzungen der Bibel neu entstanden oder überarbeitet wurden. Bibel in gerechter Sprache, Lutherbibel, Einheitsübersetzung und jetzt die Basisbibel. Gerstin Schiffner von der Bibel in gerechter Sprache sagt, es ist höchste Zeit, Vielstimmigkeit als Stärke zu entdecken.
Wir kriegen diese Eindeutigkeit nicht. Wir können so tun, als ob, wenn wir immer nur einen einzelnen Vers zitieren, ne, und dann den nächsten aus drei Büchern weiter und sagen, so und nicht anders soll es sein. Aber Bibel am Stück gelesen kann diese Sehnsucht nicht bedienen. Dann kann man sagen, das tut mir leid, ihr Lieben. Ich finde aber, es ist eine ihrer größten Stärken.
Also ich finde es generell wichtig, dass man eben verschiedene Bibelübersetzungen nutzt. Wir haben ja da ja wunderbare Möglichkeiten, weil ich glaube, dass sich da immer wieder andere Aspekte einem auch erschließen.
Die große Stärke der Übersetzung in der Basisbibel sei, sagt Tina Arnold.
Man kann die Basisbibel am Stück lesen und das kann ich mit kaum einer anderen Übersetzung, dass ich nicht müde werde, sondern das Gefühl habe, ich verstehe alles beim Lesen.
Genau da könnte die Basisbibel tatsächlich ihre wichtigste Funktion finden. Denn sie liefert einen Text, der das Lesen so einfach wie möglich machen will. Damit der Atem eben auch im 21. Jahrhundert für mehr reicht als für ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat.
So biblisch wie nötig, so einfach wie möglich will die neue Basisbibel sein, die jetzt vorliegt. Die Kompaktausgabe kostet 25 Euro, die sogenannte komfortable Basisbibel 49 Euro. Kirsten Dietrich berichtete. Im Tod sind alle gleich. Dieses berühmte Zitat wird dem römischen Dichter und Philosophen Seneca zugeschrieben. In mancher Hinsicht allerdings stimmt das nicht. Selbst nach dem Tod gibt es große Unterschiede und die sind materieller Art. Wenn nämlich arme Menschen ohne Angehörige sterben, dann kümmern sich die zuständigen Kommunen um eine Bestattung, die vor allem wenig kosten soll. Ähnlich ist es, wenn Obdachlose sterben. Doch in einigen Städten und Gemeinden gibt es inzwischen Initiativen, um allen Menschen eine würdevolle Bestattung zu ermöglichen. Was das bedeutet und wer sie bezahlt, schildert Michael Hollenbach.
Zumindest einmal im Jahr nimmt in Hannover eine ungewöhnliche Gemeinde Abschied. Hinterm Hauptbahnhof haben sich rund 70 Menschen versammelt, um in einer ökumenischen Andacht an die im vergangenen Jahr verstorbenen Obdachlosen zu erinnern. Verstorbene, deren Urnen oft ohne Hinterbliebene in einem namenlosen Grab beigesetzt werden. Halleluja, Halleluja. Ein kleiner Obdachlosenchor stimmt ein eher trauriges Halleluja an. So traurig wie das Ambiente der Andacht. Hinter den Gleisen, unter der Schnellstraße, umgeben von Betonwänden. Der evangelische Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes hält eine kurze Predigt.
Gott, du sollst herunterkommen. Wir dürfen all das, was uns beschäftigt, was uns ausmacht, ihm auch vor die Füße werfen. Machen wir das ruhig, machen wir das gleich, wenn wir Namen lesen. Und seien wir ganz gewiss, wir alle haben eine Sehnsucht. Wir alle haben eine Sehnsucht nach einem lieben Menschen, der für uns da ist. Wir haben eine Sehnsucht und wir haben auch einen Frust, wenn wir an die eigenen Eltern denken, die vielleicht nicht so da waren.
Neben Müller-Brandes ist auf dem Boden ein violettfarbenes Tuchkreuz ausgebreitet, auf dem einige Kerzen stehen. Den Menschen, die den Pfarrer umringen, sieht man das Leben auf der Straße an.
Und wir haben auch eine Sehnsucht, dass es irgendwann besser wird, wenn wir nicht mehr sind auf dieser Welt. Und diese Sehnsucht, der lasst uns jetzt Raum geben, wenn wir gleich die Namen derer verlesen. 72 Menschen, mit denen wir unseren Alltag gelebt haben und die jetzt nicht mehr unter uns sind. Und ihrer wollen wir gedenken, wenn wir jetzt ihre Namen lesen. Thorsten Peters, Darius Sulejkiewicz. Oliver Henke.
Rainer Müller-Brandes und der katholische Propst Christian Wirz lesen die Namen von 73 Verstorbenen vor.
Wir Menschen haben alle eine Würde. Nicht nur einen Wert, sondern eine Würde. Und das verbindet uns miteinander,
sagt Christian Wirz.
Und die Menschen, die hier auf der Straße sterben, haben nicht weniger Würde als Menschen, die viel Geld haben und eine gute Beerdigung sich leisten können. Und wir wollten diese Möglichkeit geben, an diese Menschen zu denken und sie vor allen Dingen auch im Gebet vor Gott zu bringen. Denn vor Gott sind sie so wertvoll wie jeder andere.
In München ist man noch einen Schritt weiter. Hier gedenkt man mehrfach im Jahr der verstorbenen Wohnungslosen. Vor allem haben einige eine Sterbeversicherung, sofern sie bei BIS mitarbeiten. BIS, so heißt die Münchner Straßenzeitung, die von wohnungslosen Menschen verkauft wird. Wer bei BIS mitarbeitet, wird nicht, wie bei Obdachlosen üblich, anonym und ohne Trauerfeier beerdigt. Durch die Unterstützung einer Spenderin haben die Zeitungsverkäufer eine Sterbeversicherung. Karin Lohr ist Geschäftsführerin von BIS.
Wenn jemand stirbt, ein angestellter Verkäufer hier von BIS, dann tritt der Versicherungsfall ein und die Versicherung übernimmt dann all die Kosten, die damit verbunden sind. Also einmal die Begräbniskosten, dann auch die Kosten für die Grabstelle, für den Grabstein.
Zugleich organisiert der Obdachlosenverein eine würdige Bestattung, unter anderem mit Musik, die sich der Wohnungslose manchmal vorher schon ausgesucht hat.
Für mich soll's rote Rosen regnen mir.
Wir organisieren eine würdige Bestattung mit Musik und mit Blumen, mit den früheren Kollegen und Freunden, die da sind. Das ist auch für die ganz gut. Leser von dem ehemaligen Verkäufer, die viele Jahre bei dem die Zeitung gekauft haben. Und das sind manchmal 20, 30, 40 Personen, die da kommen und da nochmal Abschied nehmen können. Und das ist eigentlich für alle Beteiligten ganz gut.
Diese verstorbenen Obdachlosen erhalten ein eigenes Grab mit einem Stein.
Also ich bin sicher, dass von den Leuten, die da bestattet sind, jetzt im BIS-Grab, da Freunde oder jetzt auch andere Verkäufer da mal vorbeigehen und da mal eine Kerze hinstellen, sei es am Geburtstag oder bei anderer Gelegenheit. Also ich denke schon, dass das total wichtig ist, da zu wissen, wenn jemand sagt, da weiß ich, da werde ich mal am Schluss liegen, in diesem Grab am Ostfriedhof hier in München.
Neben Obdachlosen gibt es jene Menschen, die in ihrer Wohnung oft unbemerkt versterben, weil sie keine Angehörigen und kaum Freunde haben. Wenn diese Personen, und das sind bundesweit jährlich rund 50.000, ohne Nachlass sterben, dann kommt die Kommune für die Bestattung auf.
Man versucht es immer möglichst günstig zu machen, was dann dazu führen kann, dass die Leichen in ein sehr günstiges Krematorium transportiert werden und dann zum Beispiel bei einer Seebestattung im Endeffekt entsorgt werden, verklappt werden.
Die einzelnen Kommunen regeln das unterschiedlich, ergänzt Dirk Pörschmann, Direktor des Sepulkralmuseums in Kassel. Hier in der hessischen Stadt werde die Asche zumindest vor Ort bestattet.
Also das finde ich schon mal den ersten Schritt, dass man nicht so sehr aufs Geld schaut und sagt, naja, was ist ja viel günstiger, dass in dem Krematorium verbrannt wird, das dann dort auch gleich beizusetzen. Und viele Krematorien bieten dann ja auch schon Grabfelder an. Also das finde ich unwürdig.
In einigen Städten haben sich in den vergangenen Jahren meist christliche Initiativen gebildet, um Menschen, die ohne Angehörige und Freunde verstorben sind, auf ihrem letzten Weg zu geleiten. So auch im westfälischen Hamm.
Der Pfarrer spricht natürlich Gebete, liest auch aus dem Evangelium einen entsprechenden Text vor und hält auch eine Predigt über die Verstorbenen. Und das ist also sehr bewegend. Wir wissen fast nichts über die Verstorbenen, außer Geburts- und Sterbedatum, vielleicht wo sie mal gelebt haben, aber viel mehr nicht.
Armin Korbe ist Vorsitzender des Gemeinderates der katholischen Pfarrei in Hamm und einer der Initiatoren der Trauerbegleitung. Bei den Beerdigungen gehen immer 8 bis 10 Ehrenamtliche mit.
Wenn die ganzen Zeremonien vorbei sind, dann gehen wir auch nochmal nahe ans Grab, verneigen uns. Und die Frauen haben meistens noch einen kleinen Blumenstrauß dabei und legen den im Grab ab.
In Hamm ist die Initiative katholisch geprägt, in Lüneburg evangelisch. Hier heißt die Gruppe Tobias-Gemeinschaft.
Weil Tobias gilt als Patron der Totengräber. In der Bibel wird von ihm erzählt. Obwohl er selbst verfolgt wurde und Not leiden musste, hat er Verstorbene begraben. Und zwar unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer religiösen Überzeugung, ihres Besitzes oder ihrer gesellschaftlichen Stellung. Und es geht uns um eine würdige Bestattung für alle. Ob jemand in der Kirche war oder nicht, welcher Konfession er angehört, ist völlig egal.
Pastorin Kerstin Herrschaft war vor 5 Jahren aufgefallen, dass in Lüneburg Verstorbene manchmal monatelang nicht beerdigt wurden, weil die Stadt zunächst versuchte, Hinterbliebene zu finden, die für die Bestattungskosten aufkommen sollten. Mittlerweile tritt die Stadt in Vorleistung, um eine zeitnahe Trauerfeier zu ermöglichen, mit Unterstützung der Tobias-Gemeinschaft.
Dann ist es oft so, dass wir nennen diese Namen in der Zeitung und dann klingelt das Telefon und dann heißt es ja, das ist mein Arbeitskollege gewesen oder kann es sein, dass es mein Cousin ist oder da finden sich dann schon immer jemand, der nochmal nachfragt.
Bei den Trauerfeiern, die 4-mal im Jahr stattfinden, gehen dann immer einige Mitglieder der Gemeinschaft mit.
Die Beisetzungen sind eine richtige Trauerfeier, wo die Namen genannt werden, wo wir eine kirchliche Ansprache halten, wo wir ein Kerzenritual haben, wo Menschen aus der Tobias-Gemeinschaft sich bereit erklären, die Urne zu tragen, zum Grabfeld zu tragen. Und es ist wie eine normale Beerdigung. Der Unterschied dazu ist, dass wir meistens keine Informationen über die Verstorbenen haben.
Auf dem Lüneburger Waldfriedhof erinnern eingravierte Namen an Stelen an die einsam Verstorbenen. Soweit ist man in Hamm noch nicht, sagt Armin Korbe.
Es ist erschreckend. Das ist also auf einem großen öffentlichen Friedhof. Und da gibt es ein eigenes Feld. Und dieses Feld zeichnet sich dadurch aus, dass man nur eine kleine Erdfläche, ein bisschen mehr als Urnengröße sieht, wo dann das Grab ist. Mehr sieht man nicht. Und das wächst dann irgendwann auch zu.
All diese Initiativen verbindet, sie suchen eine Antwort auf die Frage, die Pastorin Kerstin Herrschaft so formuliert.
Wie gehen wir als Gesellschaft würdevoll mit den Verstorbenen um, egal wer es ist? Das ist die Ausgangsfrage gewesen und ist sie immer noch.
Eine würdige Bestattung für jeden Menschen, Michael Hollenbach berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft an diesem Freitag. Die Redaktion in dieser Woche hatte Andreas Mein. Am Montag zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr können Sie uns wiederhören oder jederzeit im Netz oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.